Zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt. Wir sind Basti und Svenny aka Neuland Stories und uns gegenüber sitzt heute niemand.
Es sitzt einfach niemand. Ich habe schon zu Basti vorher gesagt, es ist irgendwie komisch, dass da einfach eine Anne und eine Fabi fehlt.
Ja, und das müssen wir jetzt mal kurz aufklären. Wir haben das erste Mal das Problem, seit wir diesen Podcast machen, dass wir 2 Wochen lang einfach keinen Termin gefunden haben, um zusammen Podcast aufzunehmen.
Ja.
Einmal lag es an uns, weil wir diverse Probleme mal wieder mit dem Van hatten, nicht aufnehmen konnten. Dann waren die 2 noch krank und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen.
Ja.
Das war letzte Woche schon der Fall, deswegen haben wir einmal ausfallen lassen. Und diese Woche haben wir uns gedacht, wir können unsere Zuhörer nicht noch eine Woche ohne Podcast von den Neuländis da sitzen lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal zu zweit eine Folge auf, probieren das mal aus, wie es ist, wenn die 2 nicht dabei sind. Wir hoffen, sie hören den Podcast.
Wir vermissen euch.
Wir vermissen euch und wir grüßen euch ganz, ganz lieb und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. So richtig genau weiß ich gar nicht, was heute alles passiert, denn Svenny hat einfach mal
einen Podcast vorbereitet
und ich weiß noch nicht so richtig, was da alles passiert. Deswegen erzähl doch mal, was hast du heute vor mit mir und den Zuhörern?
Okay, also ich dachte, wenn wir nur zu zweit sind, dann können wir ja nicht so einen Palaver-Podcast machen, wie wir das sonst immer machen. Da fehlen einfach irgendwie 2. Ja. Und deshalb dachte ich, sprechen wir heute einfach mal so ein bisschen intensiver über das Reisen auf der Panamericana. Und für diese Folge dachte ich, weil wir auch bezüglich einfach ein paar Fakten so viele Fragen über Instagram oder auch in den Kommentaren zu YouTube bekommen, wie es denn mit dem Internet funktioniert, irgendwelche Vorbereitungen, Verschiffen, einfach generell mit dem Ankommen in Kanada, auf was muss man achten, welche Auslandskrankenversicherung. Einfach so von A bis Z so viele Fragen, die wir natürlich immer gerne einzeln beantworten. Aber ich dachte, wenn wir das jetzt mal in so einem Podcast aufnehmen, dann können wir einfach auf unseren Podcast verweisen. Also machen wir uns irgendwie das Leben einfacher, wenn ich das gerade so sage.
Ist aber ganz praktisch. Und wir können mal mehr ins Detail gehen.
Genau.
Vor allen Dingen du, weil du vorbereitet bist.
Ja, richtig. Und deshalb dachte ich, machen wir heute eine Folge über die Vorbereitung zu der Panamericana. Welche Vorbereitungen wir getroffen haben, welche Vorbereitungen vielleicht andere Reisende getroffen haben, die wir kennengelernt haben, welche Vorbereitungen wir vielleicht anders getroffen hätten, einfach so ein bisschen auch als Erfahrung. Wir haben die Panamericana ja noch nicht komplett bereist, deswegen fangen wir einfach von vorne an und gucken mal, wie weit wir kommen und lassen uns an meinem Fragenhagel entlang die Themen abarbeiten. Aber vorher habe ich natürlich, und weil die Rubrik so beliebt ist...
Okay, ich bin total gespannt.
5 Fun Facts zur Panamericana vorbereitet.
Oha, die ist ja nicht klein.
Nee, die ist nicht klein. Aber es gibt auch gar nicht so viele Fun Facts. Und vielleicht sind die Fun Facts auch alle gar nicht so unbekannt. Aber es ist trotzdem schön, sie irgendwie zu hören.
Ich hätte gedacht, da gibt es jetzt 100 Fun Facts.
Nee, irgendwie nicht.
Okay, aber ja, ich bin gespannt. Ich liebe ja diese Kategorie sowieso, das wisst ihr alle. Also 5 Fun Facts zu der Panamericana. Oder so ähnlich.
Ja, solltet ihr zu dieser Folge, nochmal kurz vorweg, solltet ihr zu dieser Folge trotzdem nochmal irgendwelche Fragen haben, wenn Fragen unbeantwortet bleiben, schreibt uns die gerne bei Instagram. Entweder, wenn ihr schon in den Reisevorbereitungen steckt und die Antwort ganz dringend benötigt, dann antworten wir natürlich gerne. Solltet ihr einfach der Neugier halber diese Frage stellen, dann nehmen wir vielleicht nochmal so einen Q&A-Podcast zu der Panamericana auf, wo wir dann auf eure Fragen eingehen, oder?
Ja.
Okay, das wollte ich nur nochmal loswerden.
Ich habe gerade überlegt, meinst du, Fabi und Anne sind jetzt seit 2 Wochen nicht dabei, weil die Angst haben vor der Nachricht, die vielleicht Fabis Mama geschrieben hat zu der Rotstift-Folge. Und jetzt trauen sie sich nicht mehr.
Stimmt. Wer nicht weiß, wovon wir sprechen, hört euch nochmal die letzte Folge an.
Und an Fabi, wir können schon mal sagen, bisher haben wir noch nichts bekommen.
Ja.
Du brauchst keine Angst haben.
Ja, wir können nochmal aufnehmen.
So.
Okay, jetzt aber zu den 5 Fun Facts. Und zwar zählt die Panamericana oder sie ist die längste Straße der Welt und geht von Alaska nach Feuerland.
Das ist ein guter Fun Fact, den kannte ich schon.
Der, ja, ne?
Ja.
Was aber zu diesem Fakt vielleicht noch erwähnenswert ist, weil als ich jetzt so recherchiert habe, ist die Panamericana gar keine einzelne Straße, die einmal komplett von Nord nach Süd geht, sondern es ist ein Straßennetzwerk aus vielen Straßen, die sich Panamerican Highway, Panamericana, irgendwie
Pacific Highway.
Yeah, Pacific Highway oder so irgendwie nennen, aber es gibt keine Straße, die komplett einmal durchgeht von Alaska bis in den Süden.
Eigentlich beschreibt der Name nur, von wo nach wo es geht.
Genau, genau. Und dann kommt aber das Zweite, was noch wissenswert ist, was ich jetzt irgendwie bei der Recherche rausgefunden habe, ist, dass offiziell die Panamericana gar nicht von Nord nach Süd geht, sondern eigentlich offiziell von Süd nach Nord.
Aha. Das ist interessant.
Und dass eigentlich zu Beginn der Panamericana, die nur von Ushuaia bis nach Mexiko ging und die Teile durch die USA und Kanada noch gar nicht offiziell bestätigt sind und der Teil von, also dieser Alaska Highway ganz hoch in den Norden auch, also dass es da noch keine offizielle Bestätigung gibt oder Zusammenkunft der Panamerikaner-Länder, dass das wirklich offiziell ein Part dazu ist. Ist das nicht verrückt?
Das ist verrückt. Und irgendwie muss ich ja jetzt so ein bisschen aus meinem Kopf rauskriegen, dass ich unbedingt als Ziel Feuerland oder Ushuaia haben will.
Ja.
Ja, aber das kriege ich nicht aus dem Kopf raus.
Weil die meisten reisen ja in Kanada los. Aus Europa ist es tatsächlich einfach auch der kürzere Weg mit dem Schiff, mit dem Verschiffen.
Ja, das stimmt.
Und die meisten, die wir jetzt kennengelernt haben, reisen Richtung Süden. Aber offiziell geht es im Süden los und es geht Richtung Norden.
Macht nichts, wir fahren trotzdem Richtung Süden. Wir können nicht mehr umdrehen.
Okay, weiter geht's. Man fährt mindestens, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wirklich bis ganz nach oben zu Prudhoe Bay,
wo wir nicht
nach
waren.
Alaska gehen, wo wir nicht waren.
Okay.
Okay. Man fährt mindestens durch 14 Länder und man kann aber insgesamt durch 19 Länder reisen.
Hast du schon gezählt, durch wie viel wir davon fahren?
Ich glaube, es sind 9.
Immerhin.
Also Kanada, USA, Mexiko, Kolumbien, wenn es denn weitergehen sollte, Ecuador.
Wir hoffen mal schon.
Ja, wir gehen mal davon aus. Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien und vielleicht Paraguay. Dann wären es 10.
Und ganz vielleicht noch Brasilien.
Ganz vielleicht noch Brasilien. Dann wären es 11. 11 wäre eine gute Zahl. Wobei 9, nein!
Nein! Liebe Grüße an Sean und Tosa und die Forrest.
Die
hören unseren Podcast leider nicht.
Nee, die können kein Deutsch.
Hier gibt es keine Untertitel.
okay. Das ist vielleicht auch nicht überraschend, aber irgendwie ist es spannend, mal das zu hören. In den meisten Ländern entlang der Panamericana spricht man Spanisch.
Das ist mir schon aufgefallen.
Ja. Also eigentlich spricht man nur in 2 Ländern Englisch, nämlich Kanada und USA. Und der Rest der Länder spricht man einfach komplett Spanisch. Also bereitet euch besser vor als wir.
Genau.
Und macht einen Spanischkurs.
Wobei bei uns ja auch, also vom reinen Zeitaufwand, waren wir ja nur sehr viel, da war es ja fast mehr englischsprachig als Spanisch.
Ja, ja.
Auch also, wenn es in 2 Länder waren.
Ja, die meisten Reisenden, muss man auch sagen, verbringen die meiste Zeit in Kanada, USA.
Ja.
Würde ich schon behaupten. Und dann wird ziemlich flott Richtung Süden gereist.
Naja, es sei denn, man bleibt auf der Baja hängen.
Es sei denn, man bleibt auf der Baja hängen, genau. Okay. Der nächste Fakt, den habe ich eigentlich schon fast vorausgenommen mit dem ersten Fakt. Und zwar wird die Panamericana einmal definitiv unterbrochen vom Darien Gap. Und man muss von Zentralamerika nach Südamerika verschiffen. Da gibt es einfach keine Straße.
Und das wissen auch die Verschiffungsunternehmen.
Ja, und die Verschiffungsunternehmen haben auch mittlerweile mitbekommen, dass einige Reisende sich auf den Weg entlang der Panamericana gemacht haben mit dem eigenen Camper.
Also wir können, glaube ich, mal so, es ist günstiger, von Europa nach Kanada zu verschiffen, als das kleine Darien Gap zu umgehen.
Mhm.
Also da könnt ihr eigentlich nochmal den gleichen Preis, plus je nachdem, ob ihr zum Beispiel mit dem Container verschifft und dann euch die Kosten teilen könnt. Wenn ihr das alleine tragen müsst, so wie wir das machen, dann wird es sogar deutlich teurer. Oder es kommt natürlich auch darauf an, ob man von Zentralamerika oder von den USA verschifft, aber es ist teuer. Durch das Darien Gap zu kommen.
Da können wir aber ja nochmal näher drauf eingehen, wenn es um das Thema Verschiffung geht.
Ich weiß ja nicht, was du vorbereitet hast.
Deswegen habe ich dich unterbrochen.
Sehr gut.
Und dann letzter Fact. Wobei zum Darien Gap habe ich jetzt auch bei der Recherche herausgefunden, dass eine Straße in Planung war, aber sowohl die zentralamerikanischen Länder als auch die Regierung von Kolumbien befürchten, dass es dann einfach noch mehr Drogentraffic möglich macht und deshalb der Bau verlangsamt oder nicht vollendet wird.
Aber habe ich nicht irgendwie mal vernommen, dass man zum Beispiel mit einem Motorrad oder so, dass man da viel theoretisch sogar durchkommen könnte?
Ich glaube, ja, es gibt so eine ganz, also ja, vielleicht mit den besten Offroad-Mobilen könnte man da durchkommen. Aber man weiß ja auch nicht, was da auf einen zukommt. So.
Also mit Groot geht's nicht?
Nee, mit Groot geht's nicht. Okay, und dann nochmal zum Abschluss. Die meisten Reisenden reisen gar nicht entlang der Panamericana, sondern immer nur drumherum.
Wer soll das denn sein?
Wer soll das denn sein? Und das können wir eigentlich tatsächlich auch so bestätigen. Nicht nur uns geht es so, sondern auch einigen Reisenden, die wir getroffen haben. Oftmals geht die Reise vielleicht von Alaska bis Panama oder von Halifax nach Mexiko und wieder zurück. Oder also zurück nach Halifax und dann von Kanada zurück. Oder von Cartagena nach Süden und von Montevideo wieder zurück. Also sehr, sehr oft nur Teile der Panamericana bereist.
Aber eigentlich auch schön, weil dann gibt es halt so viele unterschiedliche Wege, verschiedene Erlebnisse und nicht irgendwie eine Straße, die jeder fährt. Das wäre auch irgendwie
langweilig.
Ein bisschen langweilig oder vielleicht auch ziemlich voll.
Ja, und die Straßen, die offiziell dem Pan-American Highway angehören, die sollen auch meistens die langweiligsten Straßen sein, weil sie einfach nur große Highways sind, die quer durchs Land führen. Und man will ja auch ein bisschen was sehen von den Ländern.
Das stimmt.
Also da, wo wir bisher in Kolumbien unterwegs waren, das war nicht viel vom Pan-American Highway.
Und Kanada auch nicht.
Nee.
In den USA haben wir auch sehr viel gemacht, aber da würde ich mal behaupten, der Pacific...
Würde die Strecke durch Arizona, Colorado im Inland hochführen.
Ach.
Richtung Yellowstone. Also wir wären sie gefahren, wenn unser Van nicht einen Breakdown gehabt hätte.
Okay. Krass. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall der Highway One oder der Pacific Highway.
Nee, tatsächlich nicht.
Na gut, waren das 5 Fun Facts?
Das waren 5 Fun Facts.
Cool.
Genau. Okay.
Damit die Menschen mal wissen, wo wir ungefähr reisen, was?
Ja. Was uns so getrieben hat, die Panamericana zu bereisen. Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie der Schwabe sagt.
Mach mal.
Oh Mann. Ja, man sieht, ich habe mich bestens als Clown vorbereitet.
Ja, sehr, sehr gut.
Okay. Ich habe mir so ein paar Fragen runtergeschrieben, die man sich alle so zur Vorbereitung der Panamericana stellen sollte. Und wie wir uns selbst quasi die Fragen beantwortet haben, das würden wir dann quasi in dem Podcast mit unseren ZuhörerInnen teilen. Bist du damit einverstanden?
Als hätte ich eine Wahl.
Als hättest du eine Wahl. oftmals wurden wir auch schon gefragt, wie lange haben wir uns vorher auf die Panamericana vorbereitet? Kannst du dich daran noch erinnern? Wie viel Zeit, also wann wir die Idee hatten und wann wir tatsächlich verschifft haben?
Ja, also die Idee von diesem Trip hatten wir ja sehr, 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 sehr früh. Ich würde sagen, schon vielleicht sogar bevor wir den Van hatten, in meinem Kopf besteht das sogar schon, bevor wir uns kannten, dass ich irgendwann mal gerne diesen Teil der Erde bereisen würde.
Ist das so?
Das ist so, tatsächlich. Und ganz speziell davon war immer mit dem eigenen Auto, Van, USA und Kanada. Das war so ein Traum von mir. Also diese Idee davon, das besteht schon sehr, sehr lange.
Auf jeden Fall Kanada und USA. Aber auch weiter?
Bei mir auf jeden Fall auch weiter.
Oh, okay.
Ja, ich weiß noch, das war noch zu Schulzeiten, da hat mir Tobi, ganz, ganz liebe Grüße, irgendwann mal davon erzählt, dass er das irgendwie auch total spannend fand. Und seitdem habe ich mich auch mal mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und fand das total cool.
Okay.
Aber das war ja nicht die Frage.
Nee.
Also ich weiß noch, als wir den Van ausgebaut haben, war das immer in unserem Hinterkopf, dass wir gerne irgendwie nach Kanada und dann auch Zentral- und Südamerika bereisen wollen. Aber haben immer gedacht, dass das utopisch ist und unmöglich und viel zu teuer. Und wir uns gar nicht so realistisch gesagt haben, ob das wirklich mal klappt.
Ja.
Und haben dann Europa bereist und
vor allem auch in dem Fahrzeug, was wir haben. Also wir haben ja den Van schon eher ausgebaut, ich meine, das ist ja auch direkt in die Pandemie reingefallen, um damit Europa zu bereisen. Also es war im Hinterkopf, ja, aber wir haben den Van jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, mal so ein krasses Overlander-Mobil zu sein.
Aber auch nicht speziell vorbereitet. Also ich würde sagen, wir haben uns gar keinen Kopf gemacht, ob der Van für irgendeinen Teil unserer Reise vielleicht nicht geeignet sein könnte.
Ja.
Also das hat bei mir jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich wusste irgendwie, wenn wir mal die Panamerikaner, dann klar, mit unserem Van auch. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob wir ein anderes Mobil bräuchten.
Ja.
So, da war noch gar nicht über Dieselpartikelfilter oder Höhen oder Offroad gemacht, ne? Oder dass man irgendwo nicht lang konnte, gar keine Gedanken gemacht.
Ja. Die Welt ist ja überall gleich. Ne?
Genau. Wird man schon irgendwo langkommen. So. Wird sich ergeben und eine Lösung wird sich finden.
Aber jetzt zum Zeitraum mal.
Also, was ich damit sagen wollte, wir haben das gar nicht so früh geplant, sondern irgendwann, ich würde sagen, richtig geplant, wenn ich so eine grobe Zahl sage, so ein halbes Jahr vielleicht vorher damit auseinandergesetzt.
Ja, würde ich auch sagen.
Es wurde dann irgendwie immer konkreter. Dann weiß ich, hatten wir noch private Termine zu Hause und konnten gar nicht so früh los, wie wir uns das gewünscht hätten.
Also darf ich mal erzählen?
Ja, klar.
Wir haben uns, glaube ich, 2022 haben wir verschifft im August 2022. Und ich würde sagen, ein Jahr vorher, also zu Beginn 2021, im April sind wir losgereist durch Europa. Und ich würde sagen, als wir so zum ersten Mal in den Reiseflow gekommen sind, haben wir so ein bisschen öfter drüber nachgedacht, ein bisschen öfter drüber gesprochen, aber nie konkrete Pläne gemacht, also nie konkret recherchiert, was, wie, wann, wo, sondern einfach nur diesen Gedanken weiter geträumt, weiter gesponnen. Und dann würde ich sagen, haben wir im September Jesse und Roberto kennengelernt, als wir durch Polen gereist sind und haben da zum ersten Mal so gesagt, ja, wir hätten ja schon voll Bock, die Panamericana zu bereisen oder zumindest nach Kanada zu verschiffen, USA. Und dann meinten die beiden, ja, wir haben den Plan, nächstes Jahr im März zu verschiffen.
Mhm.
Und dann dachten wir so, ja krass, also andere Reisende haben diese Idee auch, vielleicht schon ein bisschen konkretere Pläne. Und im Austausch mit den beiden ist dieser Plan und dieser Wunsch und diese Idee irgendwie immer mehr in uns gewachsen, dass wir dann gesagt haben, Anfang 22, lass machen.
Ja.
So, genau.
Ja.
Und dann kamen eben private Termine, die wir nicht schwänzen durften, die dann im Juli stattgefunden haben, weshalb wir dann nicht zu der empfohlenen Reisezeit losreisen konnten, weil die meisten starten ja die Panamericana im Frühjahr in Kanada. Weil man dann einfach noch die besten Chancen hat, bis nach Alaska hochzufahren. Von den Temperaturen her, und für uns ging es dann erst im August 22 so richtig los. Also wir haben so insgesamt, würde ich sagen, auch 6 Monate konkret geplant.
So habe ich das auch in Erinnerung auf jeden Fall.
Okay.
Aber würdest du sagen, das war genug Zeit?
Also zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, das war genug Zeit. Jetzt so im Nachhinein, wenn wir Probleme manchmal haben mit dem Van oder ja, sonst, also eigentlich haben wir ja nicht mehr Probleme als mit dem Van, aber so ein paar Vorbereitungssachen, die man vielleicht vorher hätte wissen können, wenn man sich noch mal ein bisschen länger mit...
Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, das war jetzt nicht in 8 Monaten, hätten wir uns 8 Monate damit vorher auseinandergesetzt, dass wir dann anders vorbereitet gewesen wären. Also ich glaube, so ein halbes Jahr dafür reicht auf jeden Fall schon.
Ja.
Weil das Wichtigste sind ja eigentlich, du musst die Termine machen, die du brauchst, wann du los, also die Flüge buchen, Verschiffung buchen. Und da reicht ja so ein halbes Jahr vorher auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass man die Verschiffung ein Jahr vorher buchen muss, sondern das geht ja schon, ich sag mal, ein bisschen spontaner.
Ja.
Und alles andere, das schafft man ja locker in diesem Zeitraum nur.
Ja, aber man hätte sich halt vielleicht doch nochmal mehr mit den Fragen auseinandersetzen können. Können wir das in dem Van machen?
Also, ja, aber ich glaube, das hätte nicht... Also,
das hätte das nicht verhindert, meinst du?
Genau, also okay. das sagen wir jetzt, weil wir wissen, wie es ist. Und wir dachten zu dem Zeitpunkt, wir sind super gut vorbereitet.
Ja.
Und 2-3 Monate mehr früher anfangen, hätte das nicht geändert,
Und super viele haben ja diese Reise im Fiat Ducato schon gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die sich mit einem Fiat Ducato auf die Panamericana trauen.
Man muss ja auch sagen, dass wir mit einem Fiat Ducato eigentlich recht glücklich waren, weil ich weiß noch, als wir den damals gekauft haben, haben wir mit so einem, ich sag mal, einer Experte, keine Ahnung, aber kannte sich auf jeden Fall ziemlich gut aus mit den Vans.
Kfz-Mechanik.
Genau. Ja, aber der auch so spezialisiert war auf Vans und der uns ja auch vom Transit abgeraten hat und der gesagt hat, dass es eben dieses Modell auch in Amerika gibt. In Südamerika, dass es den ProMaster gibt. Und
in Insel gibt es ihn ja auch, genau, aber halt nicht.
Ich meine, die jetzt unsere Videos schon mal geguckt haben, die wissen, was wir für Probleme hatten. Wir wollen darauf gar nicht so eingehen, aber der Tipp ist natürlich, sich extrem damit auseinanderzusetzen, bekomme ich wirklich meine Ersatzteile auf dem anderen Kontinent. Und ja, damit kann man sich auf jeden Fall gut auseinandersetzen. Wir dachten, wir wären gut vorbereitet und ich glaube nicht, dass wir mit 3 Monaten mehr Zeit noch mehr Vorbereitung getroffen hätten.
Das ist richtig.
Also ein guter Zeitraum. Halbes Jahr, Dreivierteljahr vielleicht.
Okay, gehen wir mal zur nächsten Frage über. Und zwar habe ich aufgeschrieben, wann ist der beste Zeitpunkt? Das habe ich, glaube ich, gerade schon in der letzten Antwort aufgegriffen, dass die meisten eben zum Frühjahr in Kanada starten. Einfach, weil der Frühling, glaube ich, eine geeignete Jahreszeit ist, abgesehen von den Moskitos, Kanada zu bereisen. Und dann spätestens im Juni, Juli oben in Alaska zu sein und dann danach Richtung Süden zu reisen, um dann die entsprechenden Jahreszeiten quasi genauso abzupassen, dass man dann im Sommer in Argentinien und Chile ist, was bedeutet, dass das in Europa die Wintermonate sind, weil Südhalbkugel gleich andersrum.
Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, wie man selbst diese Reise gestalten möchte.
Ja, absolut.
Man kann natürlich auch viel, viel mehr Zeit in dem einen Land als im anderen verbringen. Und wenn man sagt irgendwie, keine Ahnung, man hat ein längeres Visum für Kanada und bleibt da 1,5 Jahre.
Ja.
Keine Ahnung, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und es kann ganz viel passieren. Es ist so schwer, das wirklich zu planen, dass man in einem Rutsch durchfährt. Da kennen wir ja selbst auch die wenigsten. Aber ja, wenn man, also es gibt natürlich immer diese Jahreszeiten-Slots, wo man in Alaska gut sein kann, wo man
Das wären die perfekte Jahreszeit halt, um loszureisen.
So. Genau.
Ja. Tendenziell. Okay. Ja.
Ja, ich habe gesagt, das stimmt. Also ich meine, jeder muss ja wissen, ob er zum Beispiel irgendwo zu einer Skisaison sein will oder keine Ahnung.
Ja, das ist richtig. Jeder kann das sich selbst gestalten oder persönlich gestalten. Und auch wenn man jetzt im März sagt, boah, ich habe Bock, die Panamericana zu bereisen, aber ich will dieses Jahr noch los, aber so, oh shit, jetzt ist aber schon März. Jetzt habe ich den Startmonat verpasst. Jetzt kann ich gar nicht mehr losreisen. So ist es nicht. Also man kann auch im August los. Wir haben auch noch Leute getroffen, die erst im September in Kanada angekommen sind oder noch später oder dann halt einfach im Süden angefangen haben.
Ja, es gibt super viele Optionen. Ja. Aber es stimmt schon, man kann sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, zu welcher Jahreszeit man wo sein möchte und dann zu planen, wie man losfährt.
Genau.
Das auf jeden Fall.
Genau, dann kommen wir jetzt mal zu richtig langweiligen Themen, aber die vielleicht für Menschen, die die Reise geplant haben, gar nicht mal so unspannend ist. Aber wir wollen ein bisschen schneller vielleicht da durchgehen.
Ja, Lust. Ich weiß ja eh nicht, was jetzt kommt, aber ich habe eine Vermutung.
Okay, also, wir haben den Punkt Reisepass. Haben wir im Reisepass irgendwas zu berücksichtigen? Sich daran erinnern?
Naja, sollte noch länger gültig sein. Also ja. Es gibt halt ein paar Länder, da muss der, wie lange noch?
6 Monate.
Mindestens noch 6 Monate gültig sein. Also ja, je nachdem, wie lange ihr bereisen wollt, das kann schon mal länger werden, sollte der schon ein paar Jahre gültig sein.
Ja, also am besten nochmal vorher den Reisepass neu beantragen, auffrischen. Also wenn er nur noch ein Jahr lang gültig ist, dann ist vielleicht...
Weil Bürokratie in anderen Ländern ist auch nicht gut.
Das können
wir,
einfach.
Da können wir auf jeden Fall auch von, zwar nicht in diesem Punkt sprechen, aber wir hatten andere Kontaktpunkte und es macht auch keinen Spaß.
Aber wenn man den von der Liste nehmen kann, dass der Reisepass noch gültig ist, dann
check.
Dann eine Frage, die wir häufiger bekommen haben, ist, ob wir ein B2-Visum für die USA beantragt hatten. Weil du erinnerst dich, wir sind ziemlich oft in die USA ein- und ausgereist. Und offiziell darf man ja nur 90 Tage innerhalb 180 Tage die USA bereisen. Das ist der offizielle Slogan der USA-Tourismusseite. Mit dem B2-Visum, B2-Touristenvisum, kann man das quasi umgehen. Das kann man in seinem Heimatland beantragen. Geht dann zu einem Interview auf, nennt man es Konsulat, glaube ich, ne?
Oder Botschaft, die Botschaft.
Ja. Bei uns ist das, glaube ich, in Deutschland, in Frankfurt und in Berlin. Dann führt man ein Interview mit einem Grenzbeamten, Migrationsbeamten vor Ort. Und der entscheidet dann, ob du 6 Monate das Land bereisen darfst oder nicht. Also mit dem B2-Visum darfst du dann quasi am Stück statt nur 90 Tage, 180 Tage für 2 Jahre die USA bereisen. Genau. Wir haben uns dazu entschieden, wir machen das nicht.
Ja, haben wir uns, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube für uns war zu dem Zeitpunkt klar, dass wir nicht länger als 90 Tage da bleiben wollen.
Ja, wo man noch dazu sagen muss, zu dem B2-Visum, das muss man relativ früh im Voraus beantragen, die Termine, weil die nicht so viele Termine frei haben, sondern manchmal ein Termin erst in, keine Ahnung, 3 Monaten frei ist oder so.
Aber was sind denn die Voraussetzungen dafür? Also kann das jeder einfach beantragen, Gespräch führen und bekommen? Oder?
Ja, das kann jeder einfach beantragen. Du führst ein Interview und dann kannst du das bekommen. Also das ist einfach nur ein erweitertes Touristenvisum. Man braucht da keine Vorlagen.
Und ich muss auch keinen, also muss ich das auf Englisch führen und muss dann irgendwie...
Soweit ich weiß, muss man das auf Englisch führen. Also man führt das mit einem englischen Beamten dort vor Ort oder einem amerikanischen Beamten. Und es ist gut, wenn man nachweisen kann, dass man noch einen Wohnsitz in Deutschland hat. Also die wollen halt einfach wissen, ob du wieder die USA verlässt. Mhm. Also, dass du wirklich nur zu einer Reise dorthin kommst, dass du vielleicht die benötigten finanziellen Mittel hast, um 6 Monate lang die USA zu bereisen. Und ansonsten, also mehr weiß ich jetzt nicht, was da noch gefragt wird. Ich glaube, man wird einfach so persönliche Sachen abgefragt. Alter, Job.
Ja, aber dann ist meine Meinung dazu, mach das. Also... Ich meine, wir haben zu dem Zeitpunkt gedacht, wir fahren schnell durch die USA, denn die Reise verändert sich immer wieder. Wir sind relativ schnell am Anfang durchgefahren, wussten, wir kommen nochmal wieder. Dann wurde die Zeit irgendwie relativ eng tatsächlich, weil wir gerne mehr gesehen hätten. Sind dann wieder nach Kanada und dann wieder zurück, um nochmal weiterzumachen. Und dann wurde es nachher schon wieder eng, weil wir so lange in der Werkstatt hingen. Also man weiß nie so richtig, was kommt. Und man
Paar Tage länger.
Ja, das kann nicht schaden. Ist, wenn man ganz viel Gefallen findet und man gerade viel Zeit hat und man irgendwie nicht in diesen, ich habe nur 3 Wochen Urlaub oder sowas Modus ist und ich kann länger, warum denn nicht? Also denn, wenn ich vorher schon Bescheid weiß, dass ich das machen kann, klar.
Ich glaube, ein Fakt, den ich noch so im Kopf habe, ist halt, wenn du da abgewiesen wirst, dann darfst du halt nicht einreisen.
Ja gut, das ist interessant.
Ja. Aber das ist ja immer so. Wenn du einmal abgewiesen wirst an der US-amerikanischen Grenze, hast du erstmal wieder Probleme, in die USA einzureisen.
Ja, okay.
Ja.
Aber ich dachte, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir mal gesagt haben, wenn man über Land einreist und man wird abgewiesen, dann nimmt man halt eine andere Grenze. Oh, dann wird es anscheinend eingetragen oder was?
Ja, es wird eingetragen und ich glaube, da musst du halt eine bestimmte Anzahl an Zeit abwarten, bis du es halt nochmal versuchen kannst.
Ja.
Und das Risiko geht man natürlich auch ein, wenn man das B2-Visum beantragt, aber generell, wenn man die Fakten hat, man will nur reisen, ich gehe wieder nach Deutschland, ich reise wieder aus, dann hat man da eigentlich nichts zu befürchten. Also.
Und wir haben es ja eben auch schon mal kurz angeteasert, es war ja jetzt auch schon so, auch wenn es auch offiziell auf den Seiten nicht unbedingt möglich ist, dass man häufiger ein- und ausreist, wenn man das über Land macht und immer irgendwie aufweisen kann, also wenn wir mit dem Camper, mit dem Van unterwegs sind, das ist ziemlich offensichtlich, dann besteht eben auch die Möglichkeit, wenn man einmal aus den USA ausreist und heißt es signifikant ausgereist ist. Normalerweise gelten ja Kanada und Mexiko auch gar nicht als Ausreiseländer, aber wenn man denn mal irgendwie schon ein paar Wochen ausgereist ist, man kommt zurück an die Grenze, dann bekommt man auch gerne neue 90 Tage und dann kann man vielleicht nicht 6 Monate am Stück reisen, sondern macht es wie wir, sonst splittet es ein bisschen auf und dann geht's auch.
Ja, genau.
Ist aber keine Empfehlung, ist nur Erfahrungsbericht.
Ja. Also es geht auch ohne, mit dem normalen Touristenvisum, wenn man das ESTA beantragt hat und die 90 Tage bekommt. Für uns hat es 3-mal geklappt, eigentlich ziemlich ohne Probleme. Ja. Es waren die unproblematischsten Grenzen eigentlich. Mittlerweile sind, glaube ich, die Grenzbeamten auch daran gewöhnt, solche Reisenden zu sehen.
Ja.
Und hinterfragen das nicht so kritisch. Also es geht ohne, aber wenn wir eine Empfehlung aussprechen würden und man die Zeit hat, das zu machen und natürlich auch das Geld, klar. Das kostet natürlich dann auch wieder 100, 200 Dollar, dann beantragt das B2-Visum, das ist 2 Jahre gültig und ihr habt dann immer 180 Tage am Stück zum Reisen.
Ja.
Genau.
Apropos schneller durch diese Sachen durchgehen.
Jetzt kommt erstmal so ein trockener Raw-Fact, den ich gar nicht so als Frage formulieren möchte, sondern Auslandskrankenversicherung. Wir haben uns, also es gibt natürlich super viele verschiedene Anbieter, die das anbieten. Wir wollen jetzt aber einfach nur mal die nennen, die wir genommen haben. Entweder ihr wollt die auch haben oder nicht. Dann müsst ihr nochmal weiter recherchieren.
Ja, dann hau raus.
Wir haben uns von der Ergo für die Young Travelers Versicherung entschieden. Die heißt auch nur Young Travelers. Die kann man aber auch noch als Old Traveler
aber
abschließen.
Dann wird es schon eine ganze Ecke teurer. Also ich glaube...
Ja, also je älter man wird bei dieser Versicherung, umso teurer wird sie.
Ja, also die hat den Namen, glaube ich, weil sie sich schon gut lohnt,
je wenn jünger man jung ist.
Ja, und je älter man wird, dann ist sie schon vielleicht gar nicht mehr so attraktiv. Das habe ich irgendwie so in Erinnerung, dass das irgendwo mal gesagt wurde, wenn man irgendwie, keine Ahnung, über 50 ist, dann wird sie schon ziemlich teuer und da lohnen sich schon andere mehr. Aber das einfach mal vergleichen.
Ja. Für uns hat sich es auf jeden Fall noch gelohnt.
Ja.
Als in den 30ern Reisenden. Und zwar haben wir die Versicherung für 2 Jahre abgeschlossen und einer der Hauptgründe, warum wir die Young Travelers abgeschlossen haben, war erstens, also sie deckt einiges ab und auch mit guten Summen. Und wenn man nicht mehr als 50% die USA und Kanada im Versicherungszeitraum bereist, muss man dafür nicht extra bezahlen. Weil oft haben Auslandsversicherungen dieses Sternchen, wenn du die USA und Kanada bereist, dann wird es richtig teuer. Und da konnte man das eben ausklammern, indem man sagt, okay, ich bin weniger als 50% meiner Versicherungszeit in den USA und Kanada unterwegs.
Ja.
Und dann konnten wir den normalen Preis bezahlen, also ohne USA und Kanada. Und der hat uns für 2 Jahre 2448 Euro gekostet. Und jetzt kommt auch dieser Altersunterschied. Und zwar hat sie für mich 1128 gekostet und für Basti 1320.
Der Unterschied ist ja noch nicht so groß,
aber die 5 Jahre Unterschied kosten uns ungefähr 200 Euro.
Ja, oder du sparst uns 200 Euro ein.
Oder so rum, ja. Genau.
Ich glaube, was ich noch gut fand bei der Versicherung, jetzt gehen wir da doch länger durch, als ich dachte, ist einmal, dass sie tagesgenau abrechnen quasi. Wenn man früher nach Hause kommt, berechnet man auch nur bis zu dem Zeitraum und nicht, wenn man vorher wie wir auf 5 Jahre, 2 Jahre, ich weiß gerade nicht, wie viel wir abgeschlossen haben.
Zwei.
Auf 2. Dann wird auch nur der Zeitraum abgerechnet, das ist ganz praktisch. Und man kann sie, man, selbst wenn man nur auf Heimaturlaub ist, für sagen wir mal eine Woche oder so, ist man trotzdem versichert.
Genau, ja, richtig.
Gott, das klingt wie mega Werbung dafür.
Es ist keine Werbung, wir werden nicht von dieser Versicherung bezahlt. Das einfach.
Und vielleicht gibt es auch mittlerweile schon, ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen
andere
her.
Angebote. Aber ich habe heute mal ein bisschen versucht zu recherchieren und das ist schon noch eine der Top-Auslandskrankenversicherungen. Okay. Dann nächster Punkt, internationaler Führerschein. Haben wir gemacht, haben wir bisher nie gebraucht.
Ja, aber wenn ihr schon euch früh genug vorbereitet für alles, warum nicht für alle Fälle? Ja,
dabei haben schadet nichts.
Genau.
Kfz-Versicherung, auch ein großer Punkt, den wir oft befragt werden. Zu Beginn der Reise in Kanada, USA und Mexiko muss man die Kfz-Versicherung vorher abschließen, bevor man ins Land einreist. Wenn dann ab den Ländern, ab Mexiko, weiter südlicher, bekommt man die Kfz-Versicherung meistens an der Landesgrenze. Wir können da natürlich noch nicht aus Erfahrung sprechen, was Südamerika betrifft und was auch Zentralamerika betrifft. Aber jetzt erstmal für die ersten Länder.
Naja, Südamerika ja schon. In Kolumbien haben wir direkt vor Ort, als wir den Van abgeholt haben, die Papiere.
Ja.
Wir hatten quasi, unser Verschiffer hat mit einer Agentur zusammengearbeitet und die Agentin im Büro, da schließt man quasi direkt die Versicherung mit ab.
Ja.
Und ohne diese Versicherung,
bekommt man
das
auch
nennt
das
sich SOAT, genau, bekommt man den Van gar nicht aus dem Hafen raus.
Genau, ja. Aber ja, für Kanada, USA und Mexiko gibt es eigentlich zwei Hauptversicherungsanbieter. Das ist einmal die TUM-Versicherung und einmal die Seguro Gringo. Der Unterschied zwischen den beiden Versicherungen ist, TUM bietet eine Haftpflicht, eine Kaskoversicherung an, eine Vollkaskoversicherung. Seguro Gringo nur eine Haftpflicht, wenn wir was bei jemand anderem kaputt machen. Ja, Versicherungstag. Also ja, man muss einfach für sich selbst, glaube ich, herausfinden, wie gut man sich versichern möchte.
Richtig gut versichert ist man nirgendwo.
Richtig gut versichert ist man eigentlich auf der kompletten Reise nicht. Genau. Was wir, also noch um das abzuschließen, das Thema, um so einen groben, eine grobe Zahl mal dahinter zu setzen. Wir haben für 180 Tage Versicherung Kanada und USA $1,034 bezahlt bei Seguro Gringo Haftpflicht. So. Um nochmal zurückzugreifen auf...
Zurückzugreifen?
Ja, sagt man das so? Wir haben schon mal...
Vorgreifen, zurückgreifen?
Zurückgreifen. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, während der 5 Fun Facts, welches Auto sich am besten eignet. Ich weiß gar nicht, ob man da so genau drauf eingehen will. Es gibt vom...
Das Auto, was man am meisten lieb hat.
Ja, es gibt vom... Defender, Land Cruiser bis Sprinter, L4, H4, keine Ahnung, bis zu den großen LKW, Expedition, Truck, Mobilen. Glaube ich, jedes mögliche erdenkliche Fahrzeug, was hier sich entlang der Panamericana bewegt. Also es ist mit allem möglich. Es kommt halt, also... drauf an, welches Risiko man eingehen will.
Welches Risiko man eingehen will, beziehungsweise wie man reisen will.
Ja.
Das ist ja immer die Lieblingsfrage, 4x4 oder nicht.
Ja.
Aber Leute, es kommt drauf an, wie ihr selber fahren wollt, wo ihr hin wollt.
Ja.
Das Einzige, was wir wirklich raten würden aus Erfahrung ist, checkt nochmal, welche Ersatzteile ihr wo bekommt. Also das wirklich gut recherchieren. Guckt, was ihr mitnehmen müsst. Es ist deutlich mehr, als man denkt. Also wir hatten viel zu wenig Ersatzteile dabei, obwohl wir uns auch schon vorher Gedanken gemacht haben. Wir haben einen Kfz-Workshop vorher besucht. Aber ja, also das ist für mich das Wichtigste an Recherche und da ist das Fahrzeug eigentlich egal. Also ihr müsst einfach nur rausfinden, kriege ich meine Ersatzteile da und vielleicht einfach sich ein bisschen auskennen mit dem Fahrzeug, mit dem man fährt. Und dann ist es eigentlich egal, welches man nimmt.
Ja.
Also es ist... Klar, also wir haben einen Two-Wheel-Drive mit Frontantrieb und wir können einige Sachen nicht machen, aber bisher...
Hat uns Groot auch schon an einige Orte gebracht, wo wir nicht damit gerechnet haben, dass wir da hinkommen.
Klar, ja.
Also ja, es ist sehr individuell, man kann die Frage, also je nachdem, wie man fragt, beantwortet das jeder Reisende wahrscheinlich anders. Aber ja, man sollte auf jeden Fall nochmal Vorbereitungen treffen, was an Ersatzteilen mitgenommen werden soll. Und um nicht Basti zu wiederholen, gehe ich einfach mal in die nächste Frage. Und zwar...
Man könnte höchstens zu dem Thema noch einmal hinzufügen, würden wir es nochmal mit Groot machen, also mit diesem Fahrzeug machen oder mit einem anderen Fahrzeug?
Da wir noch nicht am Ende angekommen sind.
Können wir es noch nicht.
Und ich hoffe, es ist auch noch nicht das Ende.
Stimmt.
Kann ich das jetzt so noch nicht sagen.
Ich glaube,
aber bisher ist Groot einfach unser Zuhause. Und
ich glaube ja aktuell, weil wir so viele Probleme hatten, denken wir so, boah, hätten wir mal ein 4x4 Overlander-Fahrzeug genommen mit Aufstelldach. Aber diesen Komfort, den wir hier auch im Fahrzeug haben, wenn wir jetzt das Fahrzeug bis nach unten runterfahren, wir kommen da an und Groot steht da unten, dann sind wir schon ganz schön glücklich darüber, ja, dass wir mit unserem Van, der uns schon so lange begleitet,
da angekommen sind. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir die Einzigen sind, die Probleme haben mit ihrem Fahrzeug. Es gibt 4x4-Sprinter, die einige Probleme haben. Es gibt Landcruiser, es gibt VW-Synchros. So viele unterschiedliche Autos, die wir... Gerade neuestens haben wir jemanden mit einem Truck-Camper kennengelernt, wo wir dachten, boah, 4x4 Pickup-Truck mit einem Camper obendrauf, besseres Mobil gibt es ja nicht. Die haben jetzt auch Probleme mit ihrem Auto.
Und ich möchte nochmal, auch mal für uns, habe ich mir das nochmal so ganz genau überlegt, was eigentlich mit unserem Fahrzeug war und wir immer meckern, wie viele Probleme und was wir alles hatten. Wenn man es mal runterbricht, hatten wir eigentlich nur, in Anführungszeichen, einen Defekt mit der Zylinderkopfdichtung.
Warst du ziemlich das schlimmste Defekt?
Natürlich, natürlich. Aber wenn wir das sofort gewusst hätten, dass es das Problem ist in Kanada, dann hätten wir das Problem innerhalb von, ich sag mal, 4 Wochen behoben und hätten sogar einen Ersatzvan gehabt. Wir wären in Kanada unter Freunden gewesen. Uns hätte das gar nicht so, wir hätten den Wagen abgegeben, hätten den in 4 Wochen abgeholt und die Sache wäre gegessen.
Ja.
Und das zweite Problem, was wir jetzt die letzte Zeit haben, ist der Dieselpartikelfilter.
Und das mit dem haben wir
auch gerechnet. Nur nicht bei so uns war immer das Problem, dass sich das so lange gezogen hat, dass man nicht wusste, was es ist, dass man immer versucht hat, irgendwas rauszufinden. Dadurch haben wir 3-4 Monate rumgedoktert, eigentlich an 2 Problemen. Und wenn wir die sofort gewusst hätten, dann wäre das ziemlich schnell erledigt. Klar wäre es teuer gewesen, ähnlich teuer, wie es jetzt war. Aber ich glaube, dann wären wir ganz anders und hätten gar nicht hätten im Kopf gar nicht, dass unser Auto so viele Probleme macht, weil eigentlich waren es nur die beiden.
Das stimmt.
Es ist nur super doof gelaufen mit ganz vielen Sachen, aber hey, guckt unsere YouTube-Videos.
Okay, nächste Frage oder nächster Punkt wäre, wie läuft das mit dem Camper in Deutschland? Melde ich den ab? Wie läuft das mit der Kfz-Versicherung in Deutschland? Braucht man eine Carnet de Passage?
Carne.
ich würde das kurz beantworten.
Natürlich, gerne.
Weil die Frage kam auf, während ich recherchiert habe.
Okay.
Also man lässt den Van in Deutschland angemeldet. Wenn der TÜV auf der Reise abläuft, kümmert man sich einfach darum, wenn man wieder zurückkommt. Man bekommt ein vorübergehendes Kennzeichen, mit dem man den Van am Hafen abholen kann, damit zum TÜV fährt und dann einfach sich wieder einen neuen TÜV holt und dann wieder entspannt auf den Straßen Deutschlands unterwegs sein darf. Also du bleibst angemeldet, registriert mit deinem Camper. Du kannst aber die Kfz-Versicherung pausieren. Also du legst deiner Kfz-Versicherung quasi die Versicherung für deine Reise vor und sagst, du bist so und so lang weg und dann kannst du die pausieren.
Ich glaube, da muss man sich auch frühzeitig drum kümmern, weil das ist gar nicht so einfach, die zu pausieren, dass alle, das macht, glaube ich, auch nicht jede Versicherung.
Ja, es hängt immer von der Kfz-Versicherung ab. Am besten, wenn ihr den Plan schmiedet, direkt mal eine E-Mail an eure Kfz-Versicherung schreiben und die anhauen, wie das denn aussieht, wenn man das pausieren möchte. Bei uns ging das eigentlich relativ entspannt.
Ja.
Okay. Carnet de Passage, das ist ein Schreiben, was man hauptsächlich braucht, wenn die Reise gen Osten geht, um da die Länder zu bereisen. Da kann ich gar nicht zu 100% oder auch wenn man durch Afrika fährt. Aber für die Panamerikaner braucht man das definitiv nicht. Also man braucht keinen Nachweis für sein Auto, Van, dass man quasi mit dem Van das Land wieder verlässt. Um das kurz zu beantworten.
Ja.
Okay. Dann, wie läuft das mit der Verschiffung ab? Wie lange muss man das im Voraus buchen und welche Anbieter gibt es?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt
das sind drei gute Fragen, nicht wahr?
Ja, stimmt. Es gibt viele Anbieter. Ich glaube, wir haben ja am Anfang schon mal so angeteasert, wann wir uns drum kümmern würden für die Verschiffung, sagen wir mal, von Deutschland nach Kanada.
Ja.
Ich glaube, wir haben so ein halbes Jahr vorher angefangen zu recherchieren. Ich würde sagen, die Anfrage gestellt haben wir 3 Monate vorher.
Ja, ich würde sagen 3 Monate. Also wir hatten uns damals richtig Panik selbst gemacht. Wir sind schon viel zu spät dran. Wir können auf keinen Fall zu dem Zeitpunkt verschiffen, wie wir möchten. Dann haben wir beim Verschiffer angefragt und er meinte so, ja, alles ganz entspannt. Wann wollt ihr nochmal? Ach so, Ende Juli. Easy.
Ja. Also ich glaube, das ist eher so eine Sache für einen selbst. Na klar, also das gilt ja wie immer. So, je früher du das machst, desto besser, weil ein Beispiel ist, dass die meisten Containerschiffe von Deutschland nach Halifax irgendwo eine Verspätung haben, um, keine Ahnung,
aber
eine
Woche. Aber dem kannst du nicht vorbeugen, indem du frühzeitig buchst.
Exakt. Ich wollte nur sagen, für dein Seelenheil ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wir haben es ja so gemacht, ich glaube, wir waren auf ein Schiff vorher gebucht und haben gesagt, nur für den Fall, dass irgendwie ein anderes ausfällt, ich weiß es nicht mehr. Und wenn es denn zu dem Zeitpunkt geht und er kann auch sagen, ja, alles passt, dann gehen wir auf das Schiff danach, was wir eigentlich haben wollten. Also man kann dann noch, je früher man dran ist, ein bisschen mehr spielen mit den Daten.
Ja, also womit wir nicht gerechnet haben, war, glaube ich, dass man...
Dass unser Schiff pünktlich ist?
Nein, nee, dass man halt wirklich sehr flexibel ist mit den Daten. Also dass du nicht sagst, okay, ich möchte am 24.07. verschiffen und dann ist das auf Teufel komm raus der 24.07., sondern du kannst eine Woche vorher auch noch sagen, ah, gibt es eine Woche später noch ein Schiff, wo Platz ist, dann nehme ich das. Also klar muss natürlich auch Platz sein, aber bisher war unsere Erfahrung, dass der Platz auf dem Schiff noch nie ausgegangen ist.
Ja, stimmt. Also, das einzige Kritische ist immer das Timing zwischen Ankunft vom Schiff und den eigenen Flügen.
Ja.
Wir haben jetzt häufiger schon mal mitgekriegt, dass man eben Flüge gebucht hat und wir kennen ja uns, sage ich mal, ich wollte gerade sagen Reisenden, also bei den Flügen nimmt man jetzt nicht unbedingt ein Flex-Ticket oder so, weil...
Man will ja fliegen,
genau,
man will so günstig wie möglich fliegen.
Man hat alles geplant darauf und man hat auch keinen Rückflug, sondern ist ja erstmal einfach nur da, One-Way und ja, jetzt kennen wir aber auch schon 1, 2, die deswegen überlegen mussten, stornieren wir den Flug und buchen einen neuen, was ja auch mit ziemlich hohen Kosten oder Umbuchungskosten oder was auch immer, die sind ja teilweise relativ hoch, wenn man nicht so ein Flex-Ticket hat, weil sie erfahren haben, ja, unser Schiff hängt irgendwo in, keine Ahnung wo fest und kommt eine Woche später an oder keine Ahnung, da muss man überlegen, okay, unser Flug, dann sind wir schon da und müssen eine Woche in Airbnb buchen oder sowas, was auch wieder viel Geld kostet irgendwie. Da muss man sich ein bisschen gucken, was sich irgendwie am besten lohnt oder ob man das Risiko eingeht, so wie wir das gemacht haben, dann passt es auf einmal alles. Ja.
Also gerade für die Strecke Hamburg-Halifax haben wir uns dazu entschieden, eine Woche Puffer zu lassen. Quasi, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das Schiff angekommen ist, aber wir haben quasi 7 Tage später erst nach Ankunftsdatum für unser Schiff die Flüge.
Waren es ganze 7? Waren es nicht 5 oder 6? 5 Tage, glaube ich.
Ja, ungefähr eine Woche. Also ungefähr eine Woche später.
Es war noch so, dass das im Rahmen war für den Van, wie lange der im Hafen stehen kann. Weil auch da haben wir gesagt, selbst wenn, also man hat irgendwie 3 oder 4 Tage kostenlos im Hafen und selbst wenn er dann länger steht, ist in Halifax zumindest so,
dass
die Standgebühr ist echt wenig im Vergleich zu dem, was du dann irgendwie für ein Airbnb oder so zahlen musst.
Genau, ja. Also ja, wir haben quasi für uns beschlossen, dass wir erst eine Woche später fliegen, wenn der Van ankommt.
Ja.
Wir hatten dann natürlich noch andere Probleme, weil wir mit Hund reisen, aber da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Wir hatten das Glück, dass unser Schiff wirklich pünktlich war und Basti quasi ankam und am nächsten Tag den Van aus dem Hafen rausholen konnte. Und wir deshalb wirklich nur eine Nacht Hotel bezahlt haben. Die Unterkünfte in Halifax sind wirklich nicht günstig.
Ja.
Also ja, entweder Flex-Ticket buchen, schon im Vorhinein, da einfach ein paar Euro mehr ausgeben oder sich einen Puffer einplanen. Ja, das sind so die besten Tipps, die wir, glaube ich, geben können.
Ja.
Unsere Verschiffung hat damals, 2022, man muss es schon damals sagen, ich glaube, mittlerweile ist es etwas teurer geworden, aber 2022 hat sie für uns 2.800 Euro gekostet. Row.
Verschiffung plus Gebühren im Hafen.
Ja, plus Gebühren im Hafen, genau. Also der komplette Prozess. Ja. Genau. Ja, gibt es noch irgendwas dazu?
Welche Anbieter hast du gerade noch gefragt?
Ah ja, welche Anbieter?
Keine Ahnung, welche es alle gibt. Die bekanntesten, die wir recherchiert haben, waren Seabridge,
Overlander Shipping,
mit denen wir ja auch verschifft haben.
Und Overlander Embassy.
Genau, und Overlander Embassy. Ja, wir mit Overlander Shipping verschifft, haben damals auch ein Video mit Ricardo Gomez gemacht. Wer irgendwie Interesse hat, mal, der hat einfach mal die ganzen Facts
und Fragen beantwortet.
Genau, alle Fragen, die wir so hatten, hat er da mal beantwortet, wo man sich kümmern muss, und hat einem so ein bisschen die Angst genommen, dass das alles so wahnsinnig kompliziert ist.
Ja.
Ist sehr interessant geworden, finde ich.
Verlinken wir am besten unten einmal.
Genau, können wir gerne machen. Nichtsdestotrotz, wir haben halt keine Erfahrung mit den anderen. Also unsere Erfahrung war super gut.
Ja.
Wir würden das soweit auch empfehlen, aber ja, Vergleich.
Die anderen Anbieter haben auch schon einige Vans übers Meer gebracht, und ich glaube, man kann sich einfach unterschiedliche Angebote einholen und dann preislich abgleichen und vielleicht auch vom persönlichen Gefühl entscheiden, wen man da nehmen möchte.
Ja.
Genau, aber was man noch hinweisen kann, ist, es gibt leider auch Anbieter, die die Situation von Reisenden ausnutzen. Davon haben wir jetzt schon öfters gehört, vor allem von einer holländischen Firma, glaube ich, die wirklich quasi das Geld abkassieren, den Van aufs Schiff packen, dann aber die Gebühren
nicht bezahlen
und dann die Menschen, wenn sie ankommen, erstmal mit einem bösen Erwachen an den Hafen kommen, dass sie ihren Van nicht bekommen, sondern erst, wenn sie die Gebühren bezahlen und dann quasi doppelt bezahlen müssen.
Genau, also wenn ihr euch für jemanden entscheidet, gut recherchieren nochmal und schreibt uns sonst gerne auch nochmal auf irgendwie Instagram oder so an, wenn ihr da mal wissen wollt, welche negativen Erfahrungen es da gab.
Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben mit Flüge und so, aber das haben wir schon mal thematisiert jetzt mit der Verschiffungsfrage, wann man am besten Flüge bucht.
Ich weiß nicht, ob du das Thema drauf hast auf dem Zettel. Ich will das auch, wie du auch eben gesagt hast, mit dem Hund, das nicht genauer vertiefen. Aber weil wir es jetzt auch schon 2-3 Mal von anderen Reisenden mitbekommen haben und wir das gleiche Problem hatten, nur ein Punkt einmal, der sollte gesagt werden, ist, wenn ihr zum Beispiel, wir haben jetzt mit Condor gebucht, den Hund, da steht auf der Website, und es wurde uns auch gesagt, den Flug einfach buchen und dann, also schon mal fertig buchen, und dann könnt ihr da euren Hund danach dazu
hinzufügen,
buchen.
Ja.
Und dann steht auch noch irgendwo, ihr könnt den hinzubuchen bis maximal 48 Stunden vor Abflug. Alles, was später ist, müsst ihr so eine extra Fee bezahlen.
Ja.
Aber wir haben es so gemacht, und das Problem ist, das geht eben nicht. So, man bucht seinen Flug, und dann, wenn man den Hund dazu buchen möchte, man kann ihn auch vorher tatsächlich nicht dazu buchen, dann erfahrt man erst, ob ein Platz frei ist für den Hund. Und bei uns war das eben nicht der Fall. Deswegen musste Svenny, eine Woche später fliegen zu einem anderen Flughafen.
Ja.
Ganz, ganz lange Geschichte. Man kann dem Ganzen vorbeugen, einfach anrufen, fragen, gibt es da bei meinem Flug auch einen Platz für den Hund und auch für die Größe vor allen Dingen, weil sie nur zum Beispiel für den größten, wie heißt das? Shelter, hätte ich beinahe gesagt. Den großen
Flugbox.
Karton. Flugbox, genau. Für die größte Flugbox gibt es irgendwie nur 3-4 Plätze pro Flug. Also einfach bei der Hotline anrufen, fragen, wir wollen dann und dann fliegen, können wir auch unseren Hund mitnehmen. Und fertig ist es.
Ja. Also ja, mit Hund ist es mit den Flügen tatsächlich nicht so einfach, das zu timen, weil man einfach davon abhängig ist, ob Platz ist oder nicht. Also die kann man nicht spontan einfach so buchen oder flex verschieben. Also das war wirklich bei einigen Reisenden, die wir getroffen haben, mit Hund das größte Problem.
Ja, und weil es eben so unverständlich auf der Website steht.
Ja, und also nicht nur bei Condor, sondern auch bei Lufthansa war das genau das Gleiche.
Okay.
Da einfach lieber vorher einmal anrufen und fragen, bevor man bucht. Okay, dann bleiben wir doch einfach mal kurz direkt beim Thema Hund. Ich weiß, das interessiert nicht jeden. Ich weiß, nicht jeder reist mit Hund, aber einige tun es doch. Und weil wir eben mit Hund reisen und da schon Erfahrungen sammeln durften und jetzt einfach aktuell das größte Thema ist, braucht der Hund einen Titer und welche Vorbereitungen braucht der Hund für diese Reise? Also der Hund braucht keinen Titer-Test, um nach Kanada zu reisen. Er braucht auch keinen Titer-Test, um nach Kolumbien zu reisen. Er braucht aber einen Titer-Test, wenn man von Südamerika wieder zurück in die EU reisen möchte. Und jetzt gerade aus Erfahrung und aus Unterhaltung mit anderen Hundebesitzern, die den Titer-Test nicht in Deutschland haben machen lassen, man bezahlt ein Schweinegeld hier in Südamerika, um einen Titer-Test machen zu lassen. Also zum Vergleich, wir haben für Peppy in Deutschland 120 Euro bezahlt für den Titer-Test. Und der Titer-Test ist ja ein Leben lang gültig, solange man die Tollwutimpfung nicht
vernachlässigt?
Nicht vernachlässigt, aber halt immer pünktlich nachimpft. Also quasi keine Lücke entsteht zwischen den Impfungen. Die Titer-Tests, die man hier in Südamerika machen muss teilweise, oder dann machen muss, die kosten hier teilweise zwischen 300 bis 500 Euro. Also wesentlich.
Im Vergleich zu Deutschland?
Wir haben 120 Euro bezahlt. Ja, also wesentlich, wesentlich teurer. Und beansprucht auch ein bisschen mehr Zeit, weil oft die Tests zu bestimmten Laborien gesendet werden müssen. Blablabla, Nerd-Hundetalk. Also, um auszureisen, um die Reise zu starten, braucht man den Titer-Test nicht. Man braucht ihn aber einfach, um wieder zurück in die EU zu reisen.
Was die meisten ja wollen.
Was die meisten ja wahrscheinlich mit ihrem Hund wieder möchten, genau. Und um nach Kanada zu fliegen, braucht man eigentlich nur einen Gesundheitscheck, den man im EU-Pass niederschreiben kann und eine gültige Tollwutimpfung, die nicht älter als 30 Tage ist. Genau. Nee, doch. Doch. So, Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Genau. Also das war eigentlich relativ entspannt. Da konnten wir mit Peppy auch richtig einfach einreisen. Ich habe den EU-Pass von ihr vorgezeigt. Da stand alles drin und das hat alles super geklappt. Und dann war das schon erledigt und wir waren eingereist.
Sehr gut.
Genau.
Ich würde fast sagen, irgendwie, wenn
noch mehr Fragen zu Hunde.
Einfach mal schreiben auf Instagram oder so zu allen Fragen, was den Hund auf dieser Reise angeht, geben wir gerne da auch nochmal Auskunft.
Immer her damit.
Richtig.
Das machen wir richtig gern. Da antworte ich auch richtig schnell.
Wieso sonst nicht?
Ja, weil wenn es um den kleinen Reisebuddy geht auf vier Pfoten,
ist schon was
da ist man, das ist schon irgendwie was anderes und da ist man irgendwie nervös.
Ja, man war, ja, wollte ich gerade sagen, man weiß, wie nervös man selber war und ja.
Ja, man war selbst so nervös und ich habe mich selbst mit einigen anderen Reisenden, die schon auf der Panamericana unterwegs waren, ausgetauscht und ich war auch richtig froh, als die sich recht schnell gemeldet haben und man einfach.
Aber wir antworten auf alle Fragen, die ihr uns schickt auf Instagram. Ihr braucht nicht nur Fragen zum Hund
schicken. Mal mehr, mal weniger schnell.
Genau, aber wir antworten.
Genau. Okay, jetzt habe ich noch eigentlich zwei Fragen zum Abschluss. Und zwar einmal, welche Apps, Hilfsmittel sind am besten oder welche benutzen wir am meisten? Und wie machen wir das mit der SIM-Karte und Internet? Beziehungsweise Internet unterwegs. Ich würde das jetzt auch mal drauf beziehen, vorbereitungstechnisch auf USA, Kanada. Wir können dann noch mal ein bisschen weiter erzählen, aber erstmal so auf die ersten Länder. Und dann noch, welche Apps wir benutzen.
Dann fang doch mal kurz mit den Apps an. So viele sind es ja nicht.
So viele sind es nicht. Also es gibt hier entlang der kompletten Panamericana die App iOverlander, was so ziemlich das panamerikanische Pendant zu Park4Night in Europa ist. Da kann man eigentlich so ziemlich alles finden, was man braucht. Stellplätze, also freie Stellplätze, bezahlte Campingplätze, wo findet man Wasser, wo findet man Internet.
Wird im Übrigen befüllt von entweder den Reisenden selbst. Man kann einfach, wenn man irgendwas findet, selber eintragen, hey, hier gibt's Wasser, geht so und so gut, kostet so und so viel, das ist immer ganz gut. Man kann darunter die Kommentare lesen, sicherer Stellplatz, haben hier in der Nacht, ist andauernd Party, keine Ahnung. Findet man ganz gute Infos und auch Leute, die selbst irgendwie vielleicht privat irgendwie Grundstücke anbieten oder irgendwas da, die können sie halt selber da auch eintragen.
Genau.
Befüllt sich also immer weiter und weiter.
Genau. Dann dazu, aber das machen auch viele einfach in Europa, benutzt man Google Maps Satellit. Da kann man einfach manchmal so die Umgebung absuchen, ob man nicht doch mal noch ein einsames Plätzchen ohne IO-Wallender findet.
Was gar nicht so einfach ist.
Und was wir noch häufig benutzt haben jetzt in Kanada und USA ist Harvest Host. Da ist quasi das deutsche Pendant dazu Landvergnügen. Man bezahlt einen
Jahresbeitrag
und kann dann quasi auf Bauernhöfen, Brauereien,
Restaurants,
Weingüter,
also alle, die
Platz haben,
irgendwie ein privates Grundstück und da Reisende empfangen und vielleicht einen kleinen Hofladen haben oder sowas, ja. Bieten das an. Wir müssen sagen, wir haben es relativ spät erst angefangen zu nutzen. Wir haben es geliebt, vielleicht sogar fanden es sogar besser als iOverlander teilweise. Also da sind wir an mancher schöner
Plätze.
Ich wollte gerade Apfel Farm oder Maple Syrup oder also es gibt schon wirklich, wirklich schöne Plätze da und meistens sind es wirklich richtig schöne Plätze, das muss man auch mal sagen.
Das stimmt. Ja, das sind eigentlich so die drei Apps, die wir benutzen.
Ja, Internet, das glaube ich auch schnell erzählt. Wir haben in Mexiko und in Südamerika einmal eine lokalen Anbieter, zum Beispiel Claro oder Byte. In Mexiko war es Byte, glaube ich. Genommen, muss man sich einfach mal da informieren, was da für einen am besten passt mit Datenvolumen und was man so braucht.
Ich glaube, ab Mexiko südlicher ist es auch einfacher und günstiger, lokale SIM-Karten einfach zu kaufen. Ich glaube, die problematischen Länder sind einfach Kanada und USA, weil man einfach ultra viel Geld bezahlt für super wenig Datenvolumen, wenn man da vor Ort was kaufen möchte.
Also wir haben eigentlich keine SIM-Karte gefunden, die irgendwie so funktioniert, dass sie günstig genug ist, womit mit der man auch arbeiten kann.
Ja.
Weil es wirklich verdammt teuer ist und auch Hollafly oder wie es heißt, ist, glaube ich, relativ teuer. Deswegen sind wir in Kanada erstmal mit Bibliotheken und Cafés ausgekommen, haben aber gemerkt, wir möchten gerne auch an den schönen Stellplätzen arbeiten und sind dann zu Starlink übergegangen. Das funktioniert für uns ziemlich gut, aber wir arbeiten halt auch von unterwegs ziemlich viel und brauchen sehr, sehr viel Datenvolumen für Videos uploaden und wir brauchen halt sehr viel Internetrecherche für die Arbeit.
Ja.
Deswegen, Starlink ist halt auch relativ teuer, aber für uns lohnt es sich extrem. Es funktioniert halt extrem gut, das muss man schon sagen, weil wir haben überall Empfang.
Das hast du es gerade sehr allgemein gehalten.
Ach so.
Ich glaube, ich würde noch mal kurz detaillierter reingehen. Wir haben für Kanada und USA haben wir damals den Tipp bekommen, dass man mit einer französischen SIM-Karte von Free 25 GB für 15 Euro waren es, glaube ich, kaufen kann und damit in Kanada und in den USA quasi Netz hat. Die haben wir uns zugelegt. Das hat auch den ersten Monat super funktioniert, aber wir konnten die nicht richtig gescheit verlängern. Weshalb wir uns dann nach einer Alternative umgeschaut haben und dann von unseren Freunden Jesse und Roberto erfahren haben, dass es in der Schweiz einen Anbieter gibt namens Yallo. Alles unbezahlte Werbung. Und man da, wenn die gerade Angebote haben, deren globalen Tarif, den sie haben, der normalerweise 130 Schweizer Franken kostet, glaube ich, für 25 Schweizer Franken zum Beispiel abschließen kann.
Ja, irgendwie manchmal auch ein bisschen mehr. Das erste Angebot, das wir hatten, waren, glaube ich, 40, 35, 39 oder so. Auch super Angebot im Vergleich zu allem, was man sonst da bekommt.
Ja, und dann hatten wir quasi jetzt die letzte Zeit, die wir in den Kanada und USA waren, für 25 Schweizer Franken Unlimited Datenvolumen. Nee,
40 Gigabyte.
Ja, und dann wird es runtergedrosselt.
Genau.
Also man kann es trotzdem noch benutzen, aber es wird dann sehr langsam runtergedrosselt. Was aber der beste Deal war, den man irgendwie kriegen kann. Also an alle Schweizer oder an alle Reisenden mit Schweizer Freunden. das ist eigentlich das Einzige, was man benötigt. Man braucht einen Schweizer Sitz, also Adresse, sich die SIM-Karte zusenden zu lassen.
Danach kann man aber auf eSIM umstellen. Ja. Also man kann das, wenn man vielleicht Freunde hat in der Schweiz, kann man da auch vielleicht was für einen Kaffee, nicht wahr, Kai? Liebe Grüße.
abschließen, genau. Also das ist wirklich das beste Angebot, was wir kennen. Also wir haben noch kein, also sowohl für USA und Kanada als auch für Gesamteuropa. Also wir, man kann das auch, wir haben das jetzt einfach 12 Monate pausiert.
Und werden es dann in Europa weiter nutzen.
Und ja, werden es dann in Europa einfach weiter nutzen.
Denn in Europa ist es wirklich unlimited.
Ja. Also es ist wirklich für die 25 Schweizer Franken das beste Angebot, was es so gibt für Reisende, würde ich behaupten.
Kurz zu Starlink. Also die Kosten, wir haben es in Mexiko abgeschlossen, waren 70 Euro im Monat ungefähr.
Ja.
Natürlich alles unlimited und immer und überall Internet haben.
Ja.
Funktioniert dann eigentlich auf dem gesamten Kontinent, wo man es abschließt. Heißt, in Mexiko funktionierte das in den USA, in Kanada, in Mexiko. Wir haben auch keine Einschränkungen gehabt bei irgendeiner Dauer, wo wir waren. Konnten da also nichts feststellen, dass wir da mal irgendwie gedrosselt wurden. Und tatsächlich konnten wir es jetzt auch umschreiben lassen für Südamerika.
Genau.
Das muss man sich dann mal mit auseinandersetzen, aber das funktioniert soweit auch.
Ja, also wir haben uns quasi einfach in Mexiko abgemeldet und in Chile jetzt, glaube ich, angemeldet. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, und das ist eigentlich ein ähnlicher Beitrag. Also wir zahlen jetzt 60 Euro, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber das hat problemlos funktioniert und können jetzt da Link auch in Südamerika nutzen.
Genau.
So.
Bist du durch?
Puh.
Bist du durch?
Ich bin durch. Ich habe keine Fragen mehr.
Aber ich, und zwar 5 Entweder-oder-Fragen.
Hast du?
Ja, ich glaube, es sind nur 4.
Aber passen die auch irgendwie so ein bisschen? Oder sind die jetzt ein bisschen...
Gib mal her.
Oder warten wir auf Anne und Fabi nichts?
Gib mir mal mein Handy.
Danke.
Dann wirst du es ja sehen.
Okay, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet.
Ja, aber natürlich kein Podcast ohne die Entweder-oder-Fragen. Das muss natürlich, wir sind ja immer noch bei 2x um die Welt.
Ist so.
Wobei es diese Woche fast 1x um die Welt ist. Nochmal, liebe Grüße, wir vermissen euch.
Ist es dies oder das?
Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-oder-Frage sein.
Wup, wup.
Oh, sehr gut. Ich jetzt vergessen diesmal. Okay. Und zwar, Frage Nummer 1. Ich mache auch keine Geschichte, weil wir schon ganz schön lange talken.
Ja, an alle ein großes Kompliment an alle, die immer noch zuhören.
Ja, aber ihr werdet jetzt belohnt mit 5 Fragen. 4, 5. Ich habe wirklich 5. Ist ja Wahnsinn.
Okay.
Okay. Und zwar ist die Frage 1. Lieber abwaschen oder abtrocknen?
Abtrocknen natürlich.
Echt?
Ja. Ich wasche nur ab, weil du, alter Mann,
Rückenschmerzen
beim Abwasch bekommst. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das stimmt, aber...
Das stimmt. Stellst mich nicht hier als Lügner hin, oder?
Was?
Also ja, abtrocknen. Na gut, da sind wir beide, da können wir...
Nicht als Lügner, sondern als intelligenter Aufgabenausweicher.
Nein. Okay, das war die erste Frage, die ziemlich schnell war. Die zweite ist auch relativ schnell, und zwar... Lieber die Morgenrunde mit Peppi oder die allerletzte am Abend bzw. in der Nacht?
Auf jeden Fall immer lieber die Morgenrunde.
Ja, guck, und ich mache lieber die Abendrunde mit Peppi.
Na, dann kannst du ja nachher gleich mal rausgehen.
Ja, verdammt, damit habe ich gerechnet. Den habe ich mir selber eingelegt.
Ja.
Na gut, mache ich.
Ist jetzt auf Ton.
Frage Nummer 3. Lieber Pickleball in Florida oder Surfen auf Vancouver Island?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Aber da die Toasters nicht zuhören, würde ich einfach sagen, Surfen auf Vancouver Island. Das war schon ein besonderer Tag.
War besonders, ne? Yeah. Würde ich auch sagen, ja. So sehr uns Pickleball auch Spaß macht, das war schon sehr. Und ich kann einfach auch besser auf dem Surfbrett so abschalten. Das ist einfach, es war schon sehr, sehr besonders.
Ja. Yeah.
Okay, Frage 4. Bisher haben wir, bis auf die Runde mit Pepper alles gleich. Lieber die Kanutour im Algonquin Park oder Whale-Watching auf der Baja California in Mexiko?
Eieiei. Also wenn wir im Algonquin Park auf unserer Kanutour noch einen Bären oder einen Moose gesehen hätten, dann hätte ich gesagt, die Kanutour. Aber so die Whale-Watching-Tour, die war schon echt ein großes Highlight auf der gesamten Reise bisher. Also, dass wir die irgendwie haben singen hören über Wasser und...
Allgemein, ich würde sagen, fast das ganze Wildlife auf der Baja, die Wale, die man vom Strand gesehen hat, wenn man morgens aufgestanden ist.
Ja. Also die Kanutour war auch schon echt ein Highlight und auch was ich auf jeden Fall machen wollte. Und der drängende Part war, dass wir das auch wirklich machen.
Das stimmt.
und ich das auch wunderschön fand, würde ich die Whale-Watching-Tour dem vorziehen, ja.
Okay, jetzt kommt noch eine Frage. Die letzte Frage, natürlich eine obligatorische Essensfrage, muss auch dabei sein.
Na klar.
Auch wenn ich vermute, die Antwort zu kennen, du musst dich da nochmal richtig reinversetzen. Und zwar entweder die Five Daughters Donuts oder, und jetzt musst du lange zurückdenken und dich reinversetzen, das Pistachio, so heißt
Pistazien
es.
Pistazien sonst auch.
Ja, Pistachio-Eis in Texas auf der Pistazienfarm.
Nur um schnell zu korrigieren, das war in New Mexico. Aber
oh, stimmt, das war ja noch in New Mexico. Mm. Ach, das war direkt nach dem White Sands National Park,
ja,
stimmt's?
Genau.
Ah, genau, stimmt.
Das war schon echt lecker. Aber es geht einfach nichts über diese Donuts. Da könnte ich mich reinlegen. Das ist... Also, wenn ich in die USA auswandern würde, dann nach Nashville wegen den Donuts.
Ja, die waren schon verrückt gut.
Die waren verrückt gut.
Nashville ja sowieso einer unserer Favorite Spots. Aber ich muss sagen, ich glaube, durch die Menge an Donuts, die wir in der Zeit gegessen haben, und auch wirklich viele gute Donuts, nicht nur an dieser einen Bäckerei, sondern gab es ja verschiedene.
Also manchmal, oftmals war auch der Grund, in eine Stadt reinzufahren, weil es da einen Donutladen gab.
Ja, es gab. Und deswegen ist für mich gerade im Kopf so dieses Pistachio-Eis noch ein bisschen besonderer. Ich weiß noch, als wir das gegessen haben, das war sensationell gut. Und es gab noch nichts Vergleichbares, also sage ich Pistazien-Eis.
Das ist gut. Dann kann ich die Donuts alleine essen.
Das habe ich nicht gesagt. Das war's. Das war das schnelle Entweder-Oder-Spezial.
Ich glaube, das waren die schnellsten Entweder-Oder-Fragen überhaupt. Aber fand ich auch mal gut, so eine schnelle Runde.
Ja.
Ja. Verrückt. Normalerweise würden wir jetzt einfach drauf warten, was Fabi sagt.
Tja.
So zum Abschluss.
Dann muss es jetzt einer von uns machen.
Ja. Aber da du angefangen hast.
Muss ich auch aufhören?
Ja.
Na gut. Aber du hast ja auch den Rest vorbereitet.
Ja.
Also. Mal hier zusammengefasst, so eine Zweier-Kombination-Podcast-Folge ist schon etwas anderes, weil wir sitzen uns gegenüber, wir gucken uns in die Augen und können nicht mal kurz nach links zu Fabi und Anne ausweichen.
Ja.
Das ist schon echt ein interessantes Format. Ich fand's cool, irgendwie mal ein bisschen informativ, wobei mir das Labern mit den zwei ein bisschen besser liegt, muss ich sagen.
Hallo?
Ja, dieses bisschen rumquatschen, ein bisschen alberner, das ist irgendwie...
Aber verrückterweise ist doch auch... Wann unterhalten wir uns denn eine Stunde am Stück mal so intensiv über ein Thema?
Immer, wenn wir Auto fahren.
Immer, wenn wir Auto fahren, ja.
Und das ist ziemlich viel, wenn wir mal nicht Podcast hören. Ihr hört hoffentlich auch weiter Podcast, und zwar unseren Zweimal um die Welt. Dann haut mal ein Abo raus für uns und drückt die Glocke.
Es gibt kein Abo.
Doch, die Glocke. Ist das nicht ein Abo?
Ja, doch, man kann es abonnieren,
ja,
glaube ich. Aber nicht überall, aber...
Und nächste Woche dann hoffentlich wieder in gewohnter Vierer-Kombination. Trotzdem würde uns natürlich auch mal interessieren, wie ihr das fandet. Könnt ihr uns ja mal bei Instagram schreiben. Und dann freuen wir uns ganz, ganz doll darauf, nächste Woche wieder zu viert unseren gewohnten Zweimal um die Welt Laber-Podcast mit den Neuland-Pionieren an der Farbe. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich vermisse die zwei.
Ja.
Ich war noch nicht bereit, wieder so eine große Pause zu machen.
Wieder.
Ja, wir hatten ja gerade erst die Weihnachtspause.
Ja, das Leben kommt halt manchmal dazwischen.
Manchmal kommt das Leben.
Ja.
Also, lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Tschö.
Ciao, Kakao.